Verantwortlich für diese Sendung Esperantowelle am 20.07.2011 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwoch Mitte des Monats senden wir für Sie die Esperantowelle über MG Radio Treff 88,0. Wir, das ist die Reaktionsgruppe Esperantowelle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von MG Radio Treff 88,0 zu unserer Themensendung Esperantowelle, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Studio sind heute Werner Pfennig sowie Stefan Wolfgruber und Werner Levin vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und unsere Themen sind heute Esperanto lernen im Internet und für Pazifismus und Esperanto Alfred Hermann Fried. In den Pausen zwischen den einzelnen Themen oder innerhalb des Themas hören Sie dann wieder Musik von einer CD. Heute habe ich mal ausgesucht Meisterstücke der Fischerchöre. Zu unserem ersten Thema frage ich dich, Werner. Du hast ausgesucht Esperanto lernen im Internet. Das könnte ja sehr umfangreich werden, oder?
Das könnte sehr umfangreich werden. Wir werden aber unsere Zuhörer nicht überfordern, sondern ihnen nur einige wenige Informationen geben, wie man ins Internet gehen kann, um Esperanto zu lernen. Das moderne Zeitalter ist natürlich das Internet, das Weltnetz. Und Esperanto wurde natürlich vor 125 Jahren anders gelehrt und gelernt als heute. Und heute wollen wir uns insbesondere mal damit beschäftigen, wie können moderne Menschen, egal wie alt sie sind, sich mit Esperanto beschäftigen und wie können sie sogar diese Sprache erlernen. Und da gibt es verschiedene Hinweise. Ich habe mal einfach aufgerufen, ergoogelt, Esperanto lernen, nichts weiter. Esperanto lernen, so wie jemand das machen würde, der sich nur allgemein informieren möchte. Und da steht das dann gleich, es gibt natürlich kein Patentrezept für alle, die Esperanto lernen möchten, wie man das zu machen hat. Ich kann nur mal aufsagen, welche Möglichkeiten man derzeit anbietet. Abgesehen davon, dass man zuerst einmal sich informieren kann, was ist Esperanto eigentlich, über die verschiedenen Informationen. Warum gibt es uns eigentlich heute noch in dem Zeitalter der Lingua Franca des Englischen? Und da gibt es zum Beispiel die Fernkurse, die sowohl als Papiermaterial als auch im Internet existieren. Da gibt es die sogenannten Computerkurse, die man aufrufen kann. Da gibt es die E-Mail-Kurse, in denen man praktisch korrespondiert mit einem Mentor. Da gibt es dann die Online-Kurse, die man auch über das Internet abwickelt, die verschiedenen. Es gibt sogar Videokurse, wo man eben über Filme und über Dialoge in das Esperanto eingeführt wird. Es gibt, wie ich eingangs sagte, auch die sogenannten Briefkurse, die also mit Papier noch beschickt werden. Es gibt Bücher, es gibt Material zum Weiterlernen und so weiter. Wir wollen auch nicht unerwähnt lassen, dass es nach wie vor die Vereine gibt, die Esperanto-Vereine vor Ort, die in irgendeiner Form Kurse anbieten. Wir in Neubrandenburg bieten zunächst Gespräche an, indem wir in Gruppen gehen, in Schulklassen gehen, in Vereine gehen und Esperanto ganz allgemein vorstellen. Das sind immer zwei Schienen. Einmal stellt man die Idee des Esperanto vor und das Sprachmaterial, was dazu gehört. Und dann kann man oder muss man auch die Esperanto-Bewegung vorstellen, die zunächst mit der Sprache an sich nicht viel zu tun hat, was aber miteinander sehr eng verbunden ist. Wir bieten weiterhin an, erst bleiben wir mal in Neubrandenburg und Umgebung, unser sogenanntes Wochenendseminar. Wir haben den Namen so beibehalten, weil das schon so lange Jahrzehnte so heißt. Da kommen wir also am Freitag, sondern am Sonntag zusammen, um eben Esperanto zu vermitteln oder zu vertiefen. Dann gibt es die verschiedensten Treffen, die wir auch in von der Brandenburger Verein aus organisieren. Zum Beispiel in Kürze beginnt das Esperanto-Zeltlager in der Nähe von Neustrelitz. Und auf diesem Zeltlager werden auch Esperanto-Kurse angeboten für Anfänger. Natürlich gibt es auch Informationen und Weiterbildungen für Aktive. Da können wir mal später drüber reden. Ja, die Landesverbände Mecklenburg-Vorpommern agieren in ähnlicher Weise. Und wer im Internet sich auskennt, der findet also unzählige Angebote in Norddeutschland, in Gesamtdeutschland, in der EU und darüber hinaus, wo man Esperanto erlernen kann. Sehr interessant ist, mitten in Frankreich, an der Loire, spricht man das so, an der Loire ist ein Fluss, gibt es ein Schloss, das haben die Esperanto-Freunde sich nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Und in diesem Schloss finden in den 12 Monaten, rund ums gesamte Jahr, die verschiedensten Kurse statt. In der Nähe von Neubrandenburg im Harz gibt es die Stadt Herzberg, das ist eine Esperanto-Stadt. Auch dort ist sozusagen das zentrale Bildungszentrum des Deutschen Esperanto-Bundes. Ja, das erst einmal als Einführung.
Ja, und ich kann auch noch mal kurz ergänzen, was ich noch so nebenbei mal gefunden habe in einer Seite im Internet unter Esperanto im Umland. Da geht es um Esperanto rings in Karlsruhe. Da gibt es sogar eine Uni, und zwar die Uni Stuttgart. In der Uni Stuttgart gibt es ein Sprachzentrum und die haben in der vorlesungsfreien Zeit auch eine Lehrveranstaltung zu Esperanto angesagt, damit die Studenten auch mal einen Überblick bekommen, was man mit einer sehr einfachen internationalen Sprache alles machen kann.
Ja, ich wollte nochmal auf die Jugend zurück. Etwas ganz Wichtiges. Es gibt auch in unserem Umkreis des Esperanto-Vereins Neubrandenburg und im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern zum Glück immer wieder Jugendliche, die nach einer gewissen Zeit, nachdem sie Esperanto gelernt haben, es zum Teil auch angewendet haben, sich an uns wenden und sagen, naja, eigentlich, wir haben das nur für uns mal so schnell gemacht. Wir staunen ja, wie schnell man Esperanto lernen kann. In der Regel sind das Polyglotten, die also schon Englisch, Französisch, Spanisch und vielleicht slawische Sprachen auch kennen. Und die merken ja, das ist ja ganz eine tolle Sache, das Esperanto. Und sie merken nach einer gewissen Zeit, man muss auch mit Vollblut-Esperanto-Freunden mal sprechen, des eigenen Landes, mit Fremden, mal probieren, ob sie mich verstehen, ob ich sie verstehe. Und natürlich bei der Jugend, um dabei wieder öfter zu bleiben, gibt es die verschiedensten Jugendtreffen, Jugendkongresse und so weiter, bei denen man mit leibhaftigen Sprechern des Esperanto zusammenkommen kann. Jetzt gibt es wieder etwas Musik.
Ja, als nächste Zwischenmusik kündige ich Ihnen an aus den Meisterstücken der Fischerchöre. Sie werden gleich hören, was zum Spazieren gehen.
Ich ging mal spazieren. Und der Meditiere. Sie sagt, sie hätt in Fulde. Sie sagt, sie hätt in Gulde. Sie sagt, sie hätt viel Gulde. Sag aber lauter Schulde. Sag aber lauter Schulde. Sie sagt, sie hätt viel Erbe. Sie sagt, sie hätt viel Erbe. Sie sagt, sie hätt viel Erbe. Sag aber lauter Scherbe. Sag aber lauter Scherbe. Sie sagt, ich soll sie küssen. Sie sagt, ich soll sie küssen. Sie sagt, ich soll sie küssen. Es braucht jemand zu wissen.
Es braucht jemand zu wissen.
Sie sagt, ich soll sie nehmen. Sie sagt, ich soll sie nehmen. Sie sagt, ich soll sie nehmen. Sie macht mir recht bequem. Sie macht mir recht bequem. Der Sommer ist gekommen. Der Sommer ist gekommen. Der Sommer ist gekommen. Die haben es genommen. Die haben es genommen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, so war das damals mit dem Spazierengehen. Wir sind aber bei unserer Sendung Esperanto-Welle auf MB Radio 1288,0 und Sana für mich ist beim Thema Esperanto-Lernen im Internet. Bitte, Sana.
Eine neue Idee ist, die wir hier vorstellen möchten, ein Videokurs in Esperanto. Dieser Kurs nennt sich Pasporto alla tuta mondo. Also einen Ausweis für die ganze Welt. Das ist also ein multimedialer Video-Esperanto-Kursus, der besteht aus 16 halbstündigen Lektionen. Jede Lektion enthält Dialoge auf Esperanto, die eine immer amüsante, zusammenhängende Geschichte bilden. Zusätzlich zu den Dialogen erhält jede Lektion Erklärungen zur Grammatik des Esperanto, und die ist ja in der Regel so einfach, dass man sie nur erklärt bekommen muss und dann Bescheid weiß. Damit man die Dialoge besser nachvollziehen kann, wurden sie mit deutschen Untertiteln angezeigt. Ich spreche jetzt also für alle deutschsprachigen Bewohner der EU. Auch die grammatischen Erklärungen sind auf Esperanto gesprochen, mit deutschen Untertiteln. Der Kursus kostet allerdings Geld, muss man sich erkundigen. Zurzeit sind das 90 Euro, aber das lohnt sich. Man kann sie da und da bestellen, aber wir wollen sie heute nur vorstellen. Diesen Kursus gibt es auch in anderen Sprachen, in Englisch und in Esperanto und anderen wichtigen Sprachen. Das wäre eine andere Möglichkeit. Dann gibt es einen Kursus aus Brasilien. Das hört sich ja nur so weit weg an, und dann auch Portugiesisch noch. Portugiesisch ist ja in Europa nicht unbedingt eine große Sprache, auch wenn der Herr Barroso Portugiese ist. Wie heißen die Portugiesen eigentlich? Die Portugiese, ein Portugiese.
Ja.
Und er spricht aber auf keinen Fall, soweit ich weiß, in der EU spricht er auf keinen Fall Portugiesisch. Naja, Brasilien bietet einen Multimedia-Esperanto-Kursus an. Der hat also Audio, also Hördateien, wie die Aussprache zu machen ist. Man kann also reinsprechen, und dann wird es gleich geprüft, ob man das richtig gesprochen hat. Dieser Kursus ist in mehr als 20 Sprachen vorhanden, kann man also dann auch Deutsch dann antippen, und dann wird er in Deutsch präsentiert. Er heißt also Curso de Esperanto, Kursus für Esperanto oder das Esperanto. Diesen Kursus kann man ohne weiteres auch alleine durchführen. Ich sagte ja, dass Jugendliche, die tauchen in der Brandenburg auf einmal auf, sprechen mich sogar auf Esperanto an und verschwinden auch wieder, wie die Kometen am Himmel. Und da, ja, sie sind, dann melden sich vielleicht mal aus Russland oder aus Amerika oder weiß ich wo.
Ja, aus Slowenien oder aus Schottland.
Ja, wir haben also, was ich meine, das sind dann eben. Es ist auch Student schon aus den USA hier aufgetaucht. und der wollte auch Esperanto lernen, hat er so nebenbei gemacht. Ja, also man meldet sich dort an, man erhält auch Zeugnisse, man wird auch geprüft und wenn man jünger ist als 27 Jahre, bekommt man sogar eine einjährige Schnuppermitgliedschaft in der deutschen Esperanto-Jugend. Das ist ja auch unsere Jugendorganisation, aber darüber wollen wir nicht weiter sprechen heute. Ja, also die Anmeldung ist wie üblich mit einem Formular oder einer E-Mail, also einem elektronischen Brief, an brasilacurso@esperanto.de. Da gibt es einen Administrator, der das organisiert, dass man dabei ist. Und man bekommt dann eine Hilfe, also einen Administrator, der per E-Mail bestätigt, dass man dabei ist. Die Lösungen der Übungen ab der ersten Lektion gehen zunächst an diesen Administrator. Dieser wird sie korrigieren und für weitere Lektionen einem Mentor dann zuteilen. Dieser Mentor, der wird dann auf dich zukommen und weitere Lösungen senden und die musst du dann oder kannst du dann korrigieren. Du kannst alle Fragen zum Kursus und zu Esperanto an den künftigen Mentor richten. Wenn du alle Übungen, die ganze Form ist in Du ausgefertigt, wenn du alle Übungen und das Abschlussexamen absolviert hast, bekommst du von uns per Papierpost eine Urkunde über die erfolgreiche Teilnahme. Und dann wird gesagt, was man alles für technische Bedingungen erfüllen muss, ob man das runterladen kann und so weiter und so weiter. Ja, dann gibt es, wenn man also im Internet aufruft, Werner, du musst mich unterbrechen, wenn Musik dran ist.
Ja, mache ich gleich.
Wenn man einfach das aufruft, Esperanto lernen, dann kommen beispielsweise ja so ungefähr 500 Vorschläge, die werden ja so aufgelistet, wenn man das googelt, da gibt es diese Googles, und beispielsweise kann man Esperanto lernen in der Buchreihe Kauderwelsch, Esperanto Wort für Wort, kostet Geld. Dann kann man ein kleines Wörterbüchlein kaufen, Deutsch Esperanto, Esperanto Deutsch, das ist ganz neu, natürlich muss man das dann über einen Esperanto-Dienst bestellen.
Ja, ich habe aber auch schon gesehen, dass das Kauderwelsch-Heft bei uns in der Bibliothek stand. Ob das jetzt noch so ist, das war jedenfalls vor ein oder zwei Jahren.
Ja, das liegt an uns. Ja. So oft wie es geliehen wird, so oft ist es wert. Ja. Und eine Bibliothek wird, eine öffentliche Bibliothek, wird nicht Bücher anbieten, die niemand lesen möchte. Ich schließe mich damit ganz unbedingt mit ein. Und ich bin das letzte Mal in der Bibliothek gewesen, als man noch von hinten reinging.
Ja, so jetzt könnten wir wieder mal Musik machen.
Ja. Ja, wir machen dann weiter mit den Vorschlägen aus dem Internet.
Ja. Und zwar sind wieder die Meisterstücke der Fischerchöre dran. Und diesmal, was war denn jetzt letzte Mal dran? Jetzt ist, glaube ich, dran Rosamunde.
Thank you.
wir haben einige Bücher vorgestellt. Es gibt natürlich hunderte Esperanto-Bücher, mit denen man Esperanto lernen kann. Ich möchte nur einige wenige vorstellen. Zum Beispiel Einführung in die Theorie sprachlicher Spiele. Das soll man ernst nehmen. Das ist von Professor Reinhard Selten. Der hat übrigens den Nobelpreis bekommen für seine wissenschaftlichen Arbeiten. Und er ist natürlich ein glühender Esperanto-Freund. Hat übrigens auch kandidiert für die Europawahlen für Esperanto. Dann Wir lernen Esperanto sprechen von einem gewissen Müller. Dann Wir lernen Esperanto von Wilhelm Wingen. Das ist also ein Esperanto-Klassiker. Dann Esperanto sprechen von Ludwig Schödel. Das war noch der Autor aus der DDR-Zeit vom Enzyklopädieverlag Leipzig. Dann Welthilfssprache ist ein ganz alter Name, ein Taschenbuch, das man noch bestellen könnte. Oder Übungsgrammatiken für Fortgeschrittene, Übungsbuch, integrierte Lösungsmittel, Lösungsschlüssel zum Thema Esperanto. Dann gab es und gibt es die verschiedensten schriftlich papiermäßig existierenden Fernkurse. Auch wir verfügen über einen. Dann gibt es, den man sich zuschicken lassen kann, eine CD, die der Deutsche Esperanto-Bund mal herausgegeben hat. Die haben wir kopiert und schicken sie an jeden, der sie haben möchte, kostenlos. Ein Kurs mit Esperanto, auch mal mit Frage und Antwort, wo man also, ich weiß nicht, wie man das nennt, interaktiv dort wirksam ist. Und das sind also die Dinge im Internet. Man muss nur einfach mal anfangen. Dann gibt es den ganz berühmten Kurs, wahrscheinlich der berühmteste, Lernu.net. Lernu heißt Lerne. Und wenn man das aufruft, bekommt man einen, das ist wohl der berühmteste und am verbreitetsten Esperanto-Kursus in der ganzen Welt, der aber auch mit deutscher Übersetzung existiert und in etwa 40 Sprachen abrufbar ist. Dann gibt es noch einen educado.net. Educado heißt Erziehung, also sprachliche Erziehung, das auch über das Internet zu erreichen ist. Ja, eigentlich soll das ja nur, man kann in so einer Sendung, wie wir sie heute haben, nicht alles bestreichen. Einfach mutig reingehen in das Internet. Und nicht vergessen möchte ich die Hinweise, dass man deutscheresperantobund.de oder deb.de eingeben kann oder Deutsche Esperanto-Jugend oder den Esperanto-Verein Brandenburg, esperanto-nb.de. Auch in unseren Netzseiten sind eine ganze Reihe von Kursen aufgeführt, wo man direkt aus unserer Netzseite in den Kursus oder in einem der angebotenen Kurse einsteigen kann. Ja, abschließend vielleicht noch, wenn wir nur über Lernmaterial gesprochen haben, es gibt die verschiedensten Wörterbücher, die man unbedingt benötigt. Ich kenne also Esperanto, also junge Esperanto-Leute aus unserem Verein, die machen das alles mit ihrem Telefon. Die haben da ein Wörterbuch mit drin. Ich weiß gar nicht, wie das geht, muss ich gestehen. Also wenn die ein Wort nicht begreifen oder verstehen oder noch nicht kennen, geben sie das ein und das geht so schnell, dass sie innerhalb des Dialoges das schon lösen, dieses Problem. Also ich fange nochmal an mit Blättern und so. Und das macht die Jugend oder diejenigen, die das können, per Telefon, per mobile Telefon. Ja, ich wollte noch zu den Wörterbüchern mehr sagen. Natürlich braucht man die Esperanto-Deutsche Wörterbücher, Angebote im Bücherdienst des Deutschen Esperanto-Bundes. Oder bei uns, da unser Verein verschenkt auch Bücher oder versendet Bücher gegen ein ganz kleines Entgelt der Postbeiträge. Dann braucht man die höhergestellten, die sind von Professor Krause, Uni Leipzig. Der hat also das dickste nationalsprachige Esperanto-Buch geschrieben, also Wörterbuch Deutsch, Esperanto, Esperanto, Deutsch. Da sind wir also weltweit führend. Die Chinesen sind uns da auf den Hacken. Die Chinesen machen auch ganz toll Esperanto. Und dann haben wir ein Lexikon, das nennt sich Plena Illustrita Vortaro, vollständiges illustrierte Wörterbuch. Da gibt es das Neue, das ist wie ein Lexikon aufgebaut mit vielen Bildern, Fotos, also eine Art Handlexikon, in dem man die Standardsprache Esperanto nachschlagen kann. Ja.
Da habe ich mal eine Frage dazu. Du hast das mit illustriertes Wörterbuch übersetzt. Unter illustriert verstehe ich immer Bilder, das ist aber nicht so gemeint. Ne?
Ja, das sind Bilder, das sind Zeichnungen, das sind lexikalische, richtige lexikalische, ist ein Aufbau wie ein Lexikon. Genauso. Der Titel, nicht? Und dann gibt es dann ein Foto zu oder eine Zeichnung, je nachdem. Manchmal sind Zeichnungen ja günstiger als ein Foto.
Ich habe ja auch mal so ein älteres illustrierter Wortfahrer gehabt, da war kein einziges Bild drin.
Die war am Anhang, da gab es einen Anhang dazu.
Ach so,
nein, am Ende des Wörterbüchers, okay. Aber das und so ein Detail.
Gut, ja.
Das geht ja immer weiter, die haben die Franzosen rausgebracht. Mhm. Übrigens das wichtigste Standardbuch, über das wir gerade sprechen, Plena Illustrita Vortaro, exakt heißt das La Nova Plena Illustrita Vortaro, das neue, vollständige illustrierte Wörterbuch, das hat die Arbeiter-Esperanto-Bewegung herausgegeben, weil die sehr streng sprachlich sind. Bei deren Zusammenkünften wird nie nationalsprachlich gesprochen. Aber das war so am Rande.
Ja.
Gut, Werner, das wäre erst einmal das eine Thema.
Ja. Auf MB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle vom Esperanto Verein Neubrandenburg. Und die nächste Zwischenmusik folgt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen weiter im Text Esperanto. Werner Fennig wird jetzt seine Meinung dazu sagen, was eigentlich die Nationalitäten machen sollten mit ihren Nationalsprachen. Manche haben sie vergessen und wieder ausgegraben, aber wir hören das gleich.
Bitte. Ja, das Wichtigste, und man fragt uns Esperanto-Leute, was habt ihr mit Nationalsprachen zu tun? Dann sagen wir ganz einfach, das ist die Basis des Esperanto, sprich die Sprache deines Volkes, sprich die Sprache des Staates, in dem du lebst, und sprich für die internationale Kommunikation eine neutrale Sprache, die nicht aus einem der Völker kommt. Deswegen haben wir was auch mit Nationalsprachen zu tun. Ich wollte mal andeuten, dass einige Völker in Europa schon ihre Sprachen fast aufgegeben haben. Das betrifft zum Beispiel die Iren, die ihr Gälisch, ihr Keltisch aufgegeben haben zugunsten des Englischen und jetzt vor einigen Jahren innerhalb der EU gemerkt haben, ja du liebe Güte, man
beachtet uns ja gar nicht. Nun sind wir auch so verschuldet und nun fangen die erst seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, seit 20 Jahren sind sie dabei, ihr Keltisch, das Irisch, wieder aufs Tapet zu bringen. Vor ein paar Jahren haben sie erst durchsetzen können, dass Irisch wieder in der EU angenommen ist als Sprache, die fielen so weg unter Englisch, als englischsprachiges Land. Also es ist gefährlich, denn eine Nationalität definiert sich in erster Linie über seine eigene Sprache. Es kann keine Nationalität geben mit einer fremden Sprache. Das funktioniert nicht, weil Kulturwissen, Geschichte und so weiter untrennbar verbunden ist mit der konkreten Nationalsprache eines mehr oder weniger großen Volkes. Wir haben ja auch die Sorben, das sind ja nur noch ein paar 10.000. Wenn sie nicht aufpassen, werden sie sprachlich untergehen, dann weiß man nur noch, dass es sie mal gab. Unter anderem erinnert sich, mein Großvater sprach noch Sorbisch, also ist auch ein kleines Volk, was aufpassen muss, dass diese Sprache erhalten bleibt, denn damit geht ja auch Kultur verloren. Und jetzt will ich mich mal beschäftigen mit einem anderen Volk, was wir fast nicht mehr beachtet haben. In der Sowjetzeit, also bis 1990, sind die Weißrussen fast untergegangen. Die Weißrussen haben immer Pech mit ihrer Geschichte. Sie gehörten über viele Jahrhunderte zum polnisch-litauischen Staat. Das war eine Großmacht neben Russland, zwischen den deutschen Völkern und zwischen Russland war dieses polnische-litauische Gebilde und das ging also von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer und da waren die Weißrussen somit untergemischt, alle waren da mit dabei. Und unter Stalin wurde das Weißruss, die Sprache, verboten, denn das waren ja böse Menschen, die Weißrussisch sprechen. Man muss sich mal das vorstellen. Es gab die Bielorussische Republik, aber die durfte nicht ihre Sprache sprechen. Und da steht in einer Zeitung, die die Bundesregierung herausgibt, oder nicht die Bundesregierung, sondern der Bundestag, also für uns alle zuständig, da steht also, das Weißrussische wurde von Stalin bekämpft und gilt in der letzten Diktatur Europas, wir wissen ja, da ist der letzte Diktator, der will und will und will nicht abtreten, und gilt also in dieser Diktatur als Sprache der Regimekritiker. Gerade junge Menschen finden in der Sprache ein Ausdrucksmittel für ihr Freiheitsstreben, für die Geschichte einer Wiedergeburt. Hochinteressant, was die Jugend in Weißrussland jetzt derzeit, also nicht irgendwann, sondern jetzt durchmacht. Dazu muss man wissen, das Weißrussische ist eine wirklich eigenständige Sprache. Schade, unsere Nähe ist nicht dabei, der wüsste da besser. Man sagt also, die Weißrussen sagen, man hört in der Sprache das Rauschen des Windes. Man hört die Natur. Und man ist also gefühlsvoll, dass die Weißrussen also nach und nach wieder darauf zurückkommen. Weißrussen, ja die Sprache, ich will nicht auf die Sprache an sich, sondern auf die Politik eingehen. Interessant ist, dass die sogenannte Opposition, sondern die wirklichen Weißrussen, fangen an, immer mehr in den letzten 20 Jahren das Weißrussische wieder zu beleben. Das ist nämlich schon zu 99% platt gemacht gewesen. Nur noch in einigen verstreuten Dörfern sprach man Weißrussisch. Die haben erst einmal wieder neu Wörterbücher geschrieben, Lehrbücher geschrieben, haben die alten Schriftsteller wieder aufgelegt. Denn man muss wissen, es gab einigen, die es nur noch im Deutsch, also in der deutschen Sprache gab, also weißrussische Literatur gab es nur noch im Deutschen, das Original ist verloren gegangen, also haben die Weißrussen ihre eigene Literatur wieder zurückübersetzt aus dem Deutschen ins Weißrussische. Das begann aber schon in den 1980er Jahren. Und jetzt gilt nun Folgendes in der offiziellen weißrussischen Politik. Wenn du nicht Russisch sprichst, sondern Weißrussisch, bist du ein Feind der Partei, ein Feind der Regierung. Hochinteressant, das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Und dann ist man altmodisch. Und man muss aber die Geschichte, wenn man über diese Weißrussen spricht, über die Geschichte auch sehr gut Bescheid wissen. Und schließlich, übrigens, man nennt sie auch Republik Belarus, nebenbei gesagt. Und wie gesagt, 99% des Weißrussischen ist weg gewesen. Keine Wörterbücher, keine Literatur, keine Sprachpraxis. Es war regelrecht verpönt, ich zitiere jetzt, verpönt, Weißrussisch zu sprechen. Eines der führenden Sprachwissenschaftler ist jetzt ein Bartschetschki. Es galt als Sprache der Dummen und der Bauern. Das ist deswegen, es gab ja nur noch diese wenigen Dörfer, die das praktiziert haben. Es war politisch gefährlich. Man galt als Nationalist. Und ließ es an der Treue zur ruhmreichen Sowjetunion mangeln. Zum Glück gab es dann die Perestroika, also neuer Aufbau oder Glasnost, wie nennt man das auf Deutsch, Durchschaubarkeit, nicht? Die hat das wieder so ein bisschen gemildert, diesen Verbot, aber das gab es dann wieder gleich, nachdem der Lukaschenko an die Macht kam, da gab es dann wieder dieses Verbot. Und jetzt sagt man, ja, also die Politik, die führenden Diktaturen, ja, die Weißrussen haben ja auch mit den Deutschen im Zweiten Weltkrieg zusammengearbeitet. Hört, hört. Das heißt also, es gibt kein dümmliches Argument, was man nicht verwendet, um jemanden kalt zu stellen, wenn er seine Sprache sprechen möchte. Und das ist also sehr brisant. Und wirklich, es gab einige, die nach Sibirien verbannt waren und haben dort Weißrussisch praktiziert. Die Weißrussen in Weißrussland, das war verboten, aber die Intellektuellen, man hat ja auch hauptsächlich die Intellektuellen bekämpft, die haben das dann selbst in der Verbannung noch praktiziert. Und die Mehrheit der Weißrussen ist bis heute, also im Jahr 2011, immer noch das Produkt der sowjetischen Russifizierungspolitik. Und der aktuelle Staatspräsident Lukaschenko ist es umso mehr, als er nur Russisch spricht. Dieser weißrussische Diktator spricht nur Russisch und er denkt auch Russisch und er hat auch so im Hinterkopf, dass er vielleicht mal der gesamtrussische Präsident wird. Er war ja dieser betrunkene Jelzin und da hat er gedacht, er ist dann der Nachfolger, nicht? Und der Putin hat ihn dann abserviert sozusagen. Naja, und ja, ich sagte schon, er behauptet also, derjenige, der in Weißrussland Weißrussisch spricht, ist Nationalist und auch deswegen, weil weißrussische Patrioten im Zweiten Weltkrieg mit den Deutschen kollaboriert haben und so weiter.
Das gab es eigentlich in jedem Staat.
Aber selbstverständlich, ja. Das gab es. In der Ukraine hat ein ähnliches Schicksal, bloß die Ukrainer sind etwas sprachlich stabiler.
Ja, aber die sind ja von den Deutschen genauso behandelt worden wie alle anderen.
Ja, und dann schreibt er hier,
das hat ihm nichts genützt.
Ja. Man muss also wirklich in Weißrussland wieder das Weißrussische einführen. Das geht aber nicht über Schulen und Kindergärten und Universitäten, weil da ist das Weißrussische ja verboten. Das geht also nur als Volksbewegung und ist also eine sehr interessante Entwicklung, die man mal anschauen muss. Es ist ja auch ein Satz geschrieben, was ist Weißrussisch? Es ist so, steht hier, dass das Weißrussische stark mit den baltischen Sprachen, mit dem Polnischen, mit dem Jiddischen und mit dem Deutschen verwandt ist. Also ist nicht ein Abklatsch des Russischen, also kein russischer Dialekt, sondern hat also mit westlichen Kulturkreisen durchaus eine sehr intensive sprachliche Verbindung. Und ja, ihr Problem ist, dass das nur Oppositionelle sind. Es gibt also nur stille Zeitschriften, im Grauen haben wir ja auch gehabt, diesen grauen Büchermarkt, den grauen Zeitschriftenmarkt. Und ich hoffe ja, dass da die Demokratie sich mal durchsetzt, sodass auch offiziell über die Kanäle der Universitäten, der Hochschulen, des Ingenieurtechnischen, das muss alles wieder in der Nationalsprache kommen, sonst geht die Sprache unter. Ja, es steht also heute noch, wird in Minsk, ist die Hauptstadt, Minsk wird nur in Russisch gesprochen. Man hört auf der Straße, in den Gaststätten nirgendwo noch Weißrussisch. Das wird sich aber, hoffe ich, ändern. Das Bewusstsein, ich bin ein Volk, wir sind ein Volk, Wir haben eine Sprache, eine Kultur, eine Geschichte und auch eine Zukunft. Und ein Volk ohne Sprache hat keine Zukunft. Und das kann man eben uns Deutschen auch nur sagen. Die Deutschen sind drauf und dran, ihre Sprache aufzugeben. Es gibt schon Gerichte, die sagen, wir sprechen nur noch Englisch, weil es könnte ja sein, dass irgendeiner englischsprachig ist, der hier bei uns vor Gericht steht. Und so weiter, nicht? Unsere Universitäten bieten die wichtigsten Kurse nur noch in Englisch an. Wichtige Fabriken sprechen nur noch Englisch. Unser Radio, also die Musikprogramme der gesungenen Sprache, nur noch in Englisch. Mir ist nicht bekannt, dass im Radio und im Fernsehen auch deutschsprachig was geboten wird. Also ich höre sehr gerne und sehr viel. Und das war so am Rande, was passieren kann, wenn ein Volk sich aufgibt. Und das ist äußerst gefährlich. Ja, liebe Hörer und Hörer, das war über die Wichtigkeit der Pflege, der Erhaltung, der Entwicklung der Nationalsprachen.
Ja, liebe Hörer und Hörer, mit unserem langen Erzählen für heute genug. Wir beschließen unsere Sendung jetzt noch mit zwei Meisterstücken der Fischerchöre. Und da kommt natürlich auch, aber es ist auch was Moskauisches dabei. Und das Thema heißt Pazifismus und Esperanto. Neun Jahrzehnte nach seinem Ableben und 100 Jahre nachdem er den Friedensnobelpreis erhalten hat, findet Alfred Hermann Fried die verdiente Anerkennung. Alfred Hermann Fried lebte von 1864 bis 1921. Die Anerkennung bestand darin, dass er im Jahr 1911 den Friedensnobelpreis zusammen mit Herrn Asser aus den Niederlanden erhielt und dass inzwischen eine Gedenktafel in Wien, in seiner Heimatstadt, aufgestellt wurde, in der Wiederhofgasse Nummer 5, in der er von 1908 bis 1914 gewohnt hat. Die Tafel ziert das von ihm selbst entworfene Logo, organisiert die Welt und das Motto: Europa ist nicht mehr die Angelegenheit eines einzelnen Staates, weist darauf hin, wie weit sein Streben seiner Zeit voraus war. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts konnte eine aktuelle Biografie zu Recht mit dem Titel Verdrängung und Vergessen erscheinen, also seine Biografie. In der Friedensbewegung, die ihm Ungeheures zu verdanken hat, war die Erinnerung an ihn ebenso erloschen wie in der Esperanto-Bewegung, die ihn eigentlich als Pionier einer großen Idee feiern müsste. Nun ein Abschnitt, der mal die Anfänge für Alfred Fried kennzeichnet, unter dem Abschnitt Schwerer Start. Als Sohn jüdischer Einwanderer aus dem südlichen Ungarn hatte der kleine Alfred in Wien keine leichte Kindheit. Alfred musste nicht nur seine Geschwister betreuen, sondern auch zum Unterhalt der Familie beitragen. Und dabei kam die Schule zu kurz. Nach dem Abschluss einer Lehre als Buchhändler zog es ihn dahin, wo man unabhängig von Stand, Herkunft und Religion sein Glück machen konnte, nämlich nach Berlin. Gut ein Drittel seines Lebens verbrachte Fried in Berlin, und zwar von 1884 bis 1903. Fried beginnt als Buchhändler zu arbeiten und landet schließlich in der Verlagsbuchhandlung Freund und Jäckel in der Potsdamer Straße. Dann einen Schritt weiter. Anfang November 1891 saß Hermann Fried oder Alfred Hermann Fried wie gewohnt in seinem Stammcafé im Hotel Kaiserhof und studierte die internationale Presse. Da las er von den Aktivitäten einer Baronin von Suttner in Österreich. Später erinnerte sich an diesen Tag, wie es gab, also in Wien, eine Gesellschaft, die sich mit der Bekämpfung des Krieges befasste und zur Aufgabe gestellt hatte. Es gab also noch Menschen, die wie ich den Krieg als Übel ansahen. Es gab also solche Menschen in verschiedenen Ländern, so dass sie sich zu einem internationalen Kongress vereinigen konnten. Zu diesen Menschen gehöre ich, rief es mir an. Ihre Arbeit will ich mitwirken. Das ist meine Aufgabe. Zu Ihnen. Auf zu Ihnen. Sofort schrieb er einen Brief an Bertha von Suttner. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich will das alles nicht mehr einzeln vorlesen. Es hat jedenfalls danach eine sehr intensive Zusammenarbeit mit der Baronin von Suttner stattgefunden. Und die Baronin von Suttner hatte ja vor einer bestimmten Zeit, das war schon einige Jahre her, einen Roman veröffentlicht. Ja, Bertha von Suttner hat nämlich 1889 einen Roman veröffentlicht, Die Waffen nieder, und in diesem Roman die Grausamkeit des Krieges geschildert und den Militarismus angeprangert und hatte eine Zukunft jenseits nationaler Differenzen beschrieben, wie sie sich die vorstellte. Die beiden, Bertha von Suttner und Alfred Hermann Fried, trafen sich dann später in Berlin und es gelang ihnen, eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Aufgabe zu finden in der Friedensbewegung, die damals in Mitteleuropa einzigartig war. Es wurde eine große Gesellschaft gegründet und beide erhielten später für ihre Arbeit, für diesen Roman und für ihre Arbeit, unabhängig voneinander den Nobelpreis für Frieden. Aber der Teil von Herrn Alfred Hermann Fried, der uns so sehr interessiert, ist, dass er auch als Agitator für Esperanto sehr aktiv wurde. Es mag schon irgendwann in der Mitte der 1890er Jahre gewesen sein, als Alfred Hermann Fried erstmals mit Esperanto in Berührung kam. Er soll schon 1895 mit Gaston Moch auch auf Esperanto korrespondiert haben. Beide kannten sich als Mitglieder des Internationalen Friedensbüros in Bern. Aber erst 1901 entschließt sich Fried dazu, an Ludwig Samenhof zu schreiben. Ludwig Samenhof, zwischengekommen, ist der Initiator bzw. der Initiator des Esperanto, er hat es veröffentlicht. Und der hat natürlich in einer Antwort sofort geantwortet und schrieb unter anderem: Sie haben vor sich noch ein ganz freies Feld, dem leider ist Esperanto in Deutschland fast noch unbekannt, zu erschließen. Wir haben dort bis jetzt oder zur Zeit keinen einzigen Agitator. Der einzige war Herr Trompeter in Schalke, Westfalen. Der ist aber jetzt auf Reisen. Ein tüchtiger Agitator war auch Einstein, ist aber gleich in der ersten Zeit gestorben. Die Herren Schmidt und Meyer haben zwar Grammatiken herausgegeben, aber verwechselt sie jeden Jahr, als unsere Sache in sehr schlechter Lage sich befand, sind sie abgefallen. Fried stellt nun fest, dass es kein geeignetes Lehrbuch für den deutschen Sprachraum gibt. Er verabredet mit Adolf Schmidt, dem späteren Leiter des Geomagnetischen Observatoriums in Potsdam, der bis 1902 als Lehrer in Gotha gearbeitet hatte, ein Lehrbuch zu verfassen. Es soll im Verlag von Fried erscheinen. Und Fried legt es, wie es seine Art ist, als umfassendes Medienprojekt an. Es sollten Wörterbücher, eine Grammatik, Übungs- und Lehrbücher erfolgen, da Schmidt in Gotha, wo er 1898 zum Professor ernannt worden war, nicht vorankommt, muss Fried die Sache selbst in die Hand nehmen. Der nächste Abschnitt heißt hier in dem Artikel über Alfred Hermann Fried ein Lehrbuch mit 5 Aufgaben. Auflagen. Ich habe mir aufgemacht. Das Lehrbuch erscheint dann 1903 in einem schnell gegründeten Esperanto-Verlag Berlin-Schöneberg mit der Adresse seiner Privatwohnung in der Grunewaldstraße 40. Es erweist sich als überaus erfolgreich. Ab der zweiten Auflage erscheint es in besserer Ausstattung bei der bekannten Frankschen Verlagsbuchhandlung und erreicht schon 1905 die 4. Auflage. Auch in Österreich wurde dieses Esperanto-Lehrbuch im Unterricht benutzt. Im Vorwort zur 5. Auflage mokiert sich Fried über die konservativen Geister, die dem Esperanto keine Chance geben, und vergleicht das mit früheren Warnungen vor dem Dampfschiff, der Stenografie und dem Telefon. Finde ich ganz gut, ja. Er bleibt der Esperanto-Bewegung verbunden. 1905 ist er beim ersten Kongress in Boulogne-sur-Mer zur Stelle und lernt Samenhof dort persönlich kennen. Dort wird er Mitglied von Gaston Mochs angeregten Internacia Societo Esperantista por la Pazo. Er soll auch Teilnehmer der folgenden Kongresse in Genf und Cambridge gewesen sein. In seiner monatlich teilweise 14-tägig erscheinenden Zeitschrift Die Friedenswarte berichtet er ständig über internationale Esperanto-Veranstaltungen. Auch in seinem Handbuch der Friedensbewegung findet sich ein Eintrag, und bei vielen der vorgestellten Persönlichkeiten aus der Friedensbewegung wird Esperanto mit genannt. Das war also ein kurzer Abriss über den Herrn Alfred Hermann Fried, der lange unbekannt wieder aus der Versenkung gehoben wurde. Nachdem er schon 1911 einen Nobelpreis erhalten hat, hat er dann in Österreich 1998 zu seinem 125. Geburtstag eine Sonderbriefmarke erhalten, und wie ich anfangs sagte, im Mai 2011 wurde in seiner Heimatstadt Wien eine Gedenktafel an dem Haus in der Wiederhofgasse 5 angebracht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und nun die erste oder die Zwischenmusik. Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Esperanto-Welle ist am Ende mit ihrer Sendung auf MB Radio Treff 88,0. Wir wiederholen diese Sendung am 24.07. um 17 Uhr und unsere nächste Sendung Esperanto-Welle ist vorgesehen für den 4.08.2011 um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 20.07.2011 war Werner Levin.
Flugileute, facila vento, nun de loco, flugucci al loco, ne al glavo, sangon sui fanta, cila homan, tiras familion, alla monte eterne militanta, ci promessa sanctam harmonion. Sub la sancta signo del estero, collectivo.